ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Mit unserer Sicherheit ist unser Leute-Gast tagtäglich beschäftigt. Einen schönen guten Morgen, Hans-Jakob Schindler. Grüß Sie.
Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
Freut uns auch. Sie sind Terrorismusexperte, leiten das Counter-Extremism Project. Das ist eine internationale Organisation, die Bedrohungen durch extremistische Ideologien entgegenwirken will. Wie sicher fühlen Sie sich denn?
Nun ja, es ist schon klar, dass wir in einer anderen Sicherheitslage leben, wie es noch vor ein paar Jahren war. Also ganz abgesehen davon, dass wir den größten Landkrieg Europas, näher an Berlin als München im Moment ablaufen haben, haben wir in den letzten Jahren und gerade auch in den letzten 24 Monaten schon gemerkt, dass der Rückzug aus den Konfliktgebieten Afghanistan, Westafrika, zum großen Teil auch Nahost, natürlich dazu geführt hat, dass die Terrororganisationen jetzt nicht mehr 99% ihrer Zeit mit dem Überleben zu tun haben, sondern sich auf ihre Agenda konzentrieren können. Und die Agenda ist relativ klar. Sie versuchen eben hier Anschläge in Europa und gegen den Westen zu führen. Und deshalb sehen wir auch relativ regelmäßig Verhaftungen. Also ich würde schon sagen, wir leben in einem im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr, sehr, sehr sicheren Land. Aber es ist klar, wir haben eine neue Sicherheitslage, und zwar ob das islamistisch, rechts- oder linksextremistisch-terroristisch ist. Wir sehen überall, gerade auch nach dem 7. Oktober nochmal so eine Schippe drauf, was das angeht.
Wie ist es denn für Sie als Terrorismusexperte, so diese Gratwanderung zwischen, ich will keine Panik verbreiten, aber eine Sicherheitslage hat sich dann eben doch verändert?
Also man muss schlicht und ergreifend professionell bleiben. Klar ist, dass Extremismus, Terrorismus, solange er sich nicht politisch engagiert, sondern nur auf Gewalt ausgerichtet ist, natürlich überhaupt gar keine Chance hat, die Bestandpfeiler der Bundesrepublik Deutschland in irgendeiner Art und Weise in Gefahr zu bringen. Ganz anders, wie das bei Russland der Fall ist oder bei politisch organisierten Strömungen des extremistischen Spektrums ist, wo natürlich eine Gefahr für die Demokratie dasteht. Aber diese Anschlagsszenarien sind tragisch und unglaublich furchtbar für die Familien, aber für den Bestand der Bundesrepublik eher keine Gefahr.
Wenn Sie die Anschlagsszenarien ansprechen, wie haben sich denn da auch die Terrornetzwerke verändert, wie beispielsweise der IS, der in den vergangenen Jahren ja, glaube ich, größer geworden ist, oder? Wie machen Sie das fest?
Ja, also man hat sich da in der öffentlichen Wahrnehmung etwas einlullen lassen mit dem Ende des Kalifats 2019 in Syrien. Also schon vor dem Ende des Kalifats hat der IS, der eine super hierarchische Organisation war, wo also von oben nach unten alles durchorganisiert war und nichts ohne die Entscheidung des sogenannten Kalifen ging, umgebaut in ein Netzwerk, so wie das Al-Qaida auch nach 2001 gemacht hat, indem er eben Ableger überall auf der Welt hat, die dann versuchen, einerseits regional, aber dann aber auch international zu wirken. Wir müssen dann leider noch einfach uns eingestehen, dass der Rückzug aus Afghanistan 2021, aber auch dann der schrittweise Rückzug ab 2022 erst der Franzosen, dann der UN-Truppen, dann jetzt auch der Europäer und der Amerikaner aus Westafrika, sowie die Reduzierung der militärischen Operationen gegen IS im Nahen Osten, insbesondere auch in Syrien und Irak, in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass diese Gruppen einfach weiter wachsen. Die haben mehr Leute, die haben mehr Geld, die haben mehr Waffen. Und die haben natürlich die gleichen Ambitionen wie in der Vergangenheit. Also insofern ist nicht ohne Grund, dass wir so häufig von Verhaftungen von IS-Leuten in Europa und Deutschland in den letzten 12 Monaten gelesen haben.
Syrien ist frei von Assad. Und der neue Syrien-Anführer, der Islamistenchef, der wirbt für Toleranz und trennt sich von der Terrorvergangenheit. So sagt er. Und die USA und andere stufen ihn als Terroristen ein. Was sagen Sie denn?
Ja, also zunächst einmal, keiner muss dem Assad-Regime auch nur eine halbe Träne nachweinen. Das waren 54 Jahre absoluten Grauens, 12 Jahre eines mit überhaupt gar keinen Beschränkungen geführten Bürgerkriegs. Jetzt kommen so langsam die richtig großen Sachen raus. Also erstes Massengrab, 150 bis 200.000 Syrer, die da drin liegen sollen. Also wirklich ein Horrorregime. Also gut, dass es weg ist. Die Frage ist, nicht nur ist gewonnen, sondern wer hat gewonnen? Und Herr Jolani, oder wie sie jetzt wieder nennt,
das ist der neue Anführer.
Das ist der neue Anführer von der Hayat Tahrir al-Sham, mit richtigem Namen al-Sharaa. ist jetzt zunächst einmal in charge in Damaskus und um Damaskus, aber eben nicht im Land. Da können wir gleich nochmal drüber reden, dass das Land eigentlich gar nicht so richtig geeint ist im Moment.
Ja.
Er ist, und man kann eben seine aktuellen Aussagen nicht ohne seine Biografie sehen, er hat sich radikalisiert in der zweiten Intifada nach eigener Aussage und ist dann Anfang der 2000er Jahre in den Irak, um dort sich Al-Qaida anzuschließen und unter einer Person, die nannte sich Al-Baghdadi, der wurde dann später der Führer des Islamischen Staates, gegen die Amerikaner zu kämpfen. Also richtig hardcore Al-Qaida am Anfang seiner Karriere, wurde dann auch von Herrn Baghdadi 2011 zurück nach Syrien geschickt, um dort die Al-Qaida aufzubauen und hat sich eben erst 2012-13 mit Herrn Baghdadi überworfen, nachdem dieser rum wieder sich mit Al-Qaida und dem Al-Qaida-Führer Zawahiri überworfen hat und eine eigene Gruppe, den Islamischen Staat, gegründet hat.
Jetzt behauptet er ja, er habe sich viele Jahre, habe er versucht, sich seinen früheren Verbindungen zu Al-Qaida zu entziehen und zu distanzieren. Das sagt er.
Ja, da hat er vergessen, wer im Moment aktuell Teil seiner Koalition ist. Natürlich hat er sich 2016 von Al-Qaida öffentlich losgesagt. Ich war damals noch Chefberater für Counterterrorismus des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und hatte die Kommunikation vorliegen. Also eine ideologische Umkehr bedingt nicht unbedingt, dass man vorher um Erlaubnis fragt. Also Herr Jolani hat tatsächlich mit Al-Qaida-Führung in Afghanistan, Pakistan Kontakt aufgenommen und gesagt, ich habe hier eine ziemlich schwierige Situation. Auf der einen Seite gibt es den IS, der mich drückt, unter meinem ehemaligen Freund Al-Baghdadi. Auf der anderen Seite geht jetzt diese Counter-Daesh-Koalition los und es besteht die Gefahr, dass meine Gruppe Al-Nusra damals noch zerrieben wird zwischen diesen zwei Elefanten, die jetzt da aufeinander losgehen. Ich würde mich gerne lossagen. Und dann wurde natürlich auch aus Afghanistan gesagt, natürlich, was immer du machen musst, dass die Gruppe überlebt in dieser Situation, tu.
Jetzt ist die Frage, wie so eine Lossagung auch allgemein gesehen wird. Also im Westen wird diskutiert, ob die Einstufung von Jolani und seiner HTS als terroristisch aufgehoben werden soll. Was glauben Sie denn, zu was für einer Lösung kommt man da?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, rechtlich ist die Sache nicht eine Frage, ob die Bundesregierung oder die Briten oder die Amerikaner das wollen. Der Herr Jolani und seine Organisation, die Hayat Tahrir al-Sham, stehen auf der Sanktionsliste des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Dort kann jede Regierung den Antrag stellen, dass sie von der Liste runtergenommen werden sollen, aber muss dann alle 15 Mitglieder des Sicherheitsrats, zu denen übrigens auch, wie bekannt, Russland gehörte, zu bringen, Ja zu sagen.
Also
ja,
insofern, das wird Russland nicht tun.
Muss man abwarten. Ja. Es gibt ja so zwei Basen, die sie gerne noch in Syrien behalten wollen. Und das wäre doch auch ein netter Austausch. Dann hat man noch so einen Präsident, den vielleicht auch einige in Syrien gerne vor Gericht stellen wollen, in der Hinterhand, um noch ein kleines Zuckerli auf den Kuchen da zu setzen. Also insofern, das ist abzuwarten. Aber es ist eben nicht entscheidbar durch die EU, ob er von der Liste kommt oder nicht, auch nicht durch die USA. Insofern ist es schon mal sehr geschickt von ihm. Und man kann ihm wirklich nicht unterstellen, dass er ungeschickt handelt, dass er Al-Bashar, also den nach aktuellen Verwaltungsführer der Provinz Idlib, in dem HTS auch schon bis zum Marsch auf Damaskus die Kontrolle hatte, den als Interim-Premierminister eingesetzt hat, weil der ist nämlich nicht sanktioniert.
Sie haben gerade eben den neuen Anführer Jolani angesprochen. Können Sie da mal so eine Einordnung geben, ob da und inwiefern mit ihm zu arbeiten ist?
Ja, also ganz klar ist, er hat sich aus taktischen Gründen von Al-Qaida gelöst. Die Frage ist jetzt, meint er es wirklich ernst? Er sagt die ganz richtigen Sachen. Er redet über Inklusion, Respekt für Minderheiten, Respekt für religiöse Minderheiten im Land, also alles zumindest passt. Er leitet eine Koalition, zu dem auch Hardcore-Islamisten gehören, also die Turkestan Islamic Party, das sind Iguren, also Muslime aus China, die die chinesische Regierung auch schon länger bekämpfen. Und die sind Teil von Al-Qaida und die haben eine sehr klare Vorstellung, wie ein politisches System auszusehen hat. Und die muss er eben auch irgendwann einbinden. Also insofern, Frage ist, man muss schon auf jeden Fall versuchen, mit ihm zu arbeiten, aber er hat Koalitionspartner, die sehr, sehr, sehr problematisch sind, die er nicht ignorieren kann.
Wer gehört denn noch alles zur HTS?
Also HTS ist zunächst einmal eine Kampfgruppe aus dem Bereich Idlib, hat eine islamistische Ideologie, wie gesagt, aus der Al-Qaida gewachsen, reden jetzt darüber, dass sie eine syrische nationale islamistische Gruppe sind. Und zur Koalition gehören dann Gruppen wie Ahrar al-Sham, Turkestan Islamic Party, Zengi, eine ganze Reihe von kleineren Kampfgruppen, die mit HTS sich verbündet hatten in Idlib und unter HTS-Führung den Marsch auf Damaskus angetreten haben. Und da ist dann so alles vertreten von Sozialismus bis zum superextremistischen Islamismus. Und deshalb ist noch nicht so ganz klar, wo die Sachen dann enden wird in Damaskus.
Ja, ganz schwierig, das zu vereinen. Jetzt gucken wir mal in den Norden Syriens. Da ist die Lage alles andere als stabil. Die türkische Luftwaffe und syrische Nationalarmee, die greifen die autonome Selbstverwaltung und kurdisch dominierte Kräfte an. Was bedeutet das gerade für die Menschen dort?
Also nach dem Fall des Assad-Regimes gibt es wirklich zwei Prioritäten für die türkische Regierung. Die erste heißt, keine kurdischen Truppen oder Machtgebiete an ihrer Grenze, weil sie sagen, obwohl es da durchaus ernsthafte Gegenargumente gibt, dass eben die YPG, die kurdische Partei in Syrien, mit der PKK, die kurdische Bewegung in der Türkei, die tatsächlich auch Anschläge auf türkische Militär- und Regierungsgebäude seit Jahren immer wieder verübt hat, verbunden sind und deswegen an der Grenze hier dann ein Problem entstehen wird. Und das zweite Priorität ist keine kurdische Selbstverwaltung, keine kurdische Autonomie in Syrien, damit die Kurden in der Türkei nicht auf die Idee kommen, nachdem in Irak schon ein Autonomiegebiet besteht, jetzt dann vielleicht in Syrien eins bestehen würde, eben auch noch eins in der Türkei zu fordern. Und deswegen ist die Türkei einerseits direkt dabei, die Kurden zurückzutrennen. Also es gibt Kämpfe um Kobani. Andererseits durch eine Gruppe, die sie wiederum in Syrien aufgebaut und gesponsert haben, die sogenannte, ziemlich verwirrend benannte Syrian National Army, das hat nichts mit der Armee Syriens zu tun, die kämpfen eben auch gegen die Kurden, sowohl in Manbij, also das ist schon im Norden des Landes, und in Deir ez-Zor, das ist im Zentrum von Syrien, um die Kurden zurückzudrängen hinter den Euphrates. Fluss.
Also für die Menschen dort vor Ort weiterhin eine ganz, ganz schwierige Situation. Niemand weiß, wie es wirklich weitergeht. Wir kriegen Post von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Neuenstein, hat uns zum Beispiel Ernst gerade geschrieben. Und der hat eine Frage und sagt, sind denn manche Terroristengruppen nicht erst entstanden, als eine westliche Besatzung ins Land gekommen ist? Wie können Sie die Frage beantworten?
Also da gibt es zwei Punkte. Der extremistische Islamismus ist im 19. Jahrhundert entstanden. Da waren wir noch gar nicht irgendwo zugangen. Und zweitens, Syrien ist ja gerade das Paradebeispiel, dass wir uns rausgehalten haben, kollektiv. Also alle kritisieren zu Recht natürlich auch Präsident Obama, der am Anfang des Bürgerkriegs eine berühmt-berüchtigte rote Linie aufgestellt hat. Also er würde sich anders entscheiden, sollte Assad Chemiewaffen gegen das eigene Volk einsetzen, dann hat es Assad das getan und dann haben die Russen sich reingedrängt und gesagt, wir entwaffnen praktisch das Assad-Regime, was die chemischen Waffen angeht, und Obama hat nichts getan. Und das wird jetzt auch zu Recht auch kritisiert. Also insofern bei vielen Ländern, Irak ist da sicherlich das Hauptbeispiel, kann man das so argumentieren. In Syrien ist genau das Gegenteil der Fall.
Wir sprechen über Sicherheit mit dem Terrorismusexperten Hans-Jakob Schindler bei uns in SWR1, Leute. Ja, wie ist das denn, wenn Sie gerade über den Weihnachtsmarkt gehen? Achten Sie da auf irgendetwas ganz Besonderes?
Also eins ist natürlich klar, nicht nur die Terroristen haben erkannt, dass Weihnachtsmärkte ein gutes Ziel sind, sondern natürlich auch die deutschen Behörden haben verstanden, dass Weihnachtsmärkte ein Ziel sind. Deshalb sieht man ja auch, dass im Schnitt Weihnachtsmärkte sehr viel besser geschützt sind, als es in der Vergangenheit der Fall war. Der Breitscheidplatz in Anschlag 2015 in Berlin auf den Weihnachtsmarkt hat da wirklich viel verändert. Also insofern, man muss sich da keine Sorgen machen, aber wie immer bei Großveranstaltungen, das Gleiche habe ich gesagt, als die EM in Deutschland war, einfach wachen Auges auf so Veranstaltungen oder Menschenansammlungen hingehen. Sich nicht den Spaß nehmen lassen, aber wenn man irgendwas Seltsames sieht, dann bitte einen Ordner oder einen Polizisten anzusprechen, weil die stehen auf jeden Fall da rum und die sind dafür zuständig. Da muss keiner irgendwie denken, er muss den Held spielen. Das ist nicht notwendig, auch nicht hilfreich, sondern einfach mit den Leuten, die dafür zuständig sind, dann aber auch bitte umgehend reden.
Ja, was mir bei den Weihnachtsmärkten auffällt, das sind diese riesigen grauen Blöcke. Also die sehen aus wie riesige Legosteine. Welchen Effekt haben die?
Ja, das ist die Reaktion auf den Breitscheidplatz, wo 2015 Amis Amri, ein IS-Anhänger mit einem Laster, auf diesen Weihnachtsmarkt gefahren ist. Da gab es keine Absperrung. Und der hat natürlich dann sehr viele Menschen auch getötet, weil so ein Laster schon eine ziemliche Wucht hat. Deswegen gibt es diese Blöcke jetzt, um zu verhindern, dass Autos, Kleinlaster oder auch Laster auf irgendwelche Weihnachtsmärkte reinfahren können. Und das ist auch gut so, das ist okay.
Von Alice Weidel gibt es ein Video, in dem sie aufruft, Weihnachten mit Panzersperren zu sichern, sei der falsche Weg. Man muss die Ursachen bekämpfen und die finden sich nun mal in der zügellosen Direkteinwanderung von Straftätern, für die CDU, Merkel, Habeck, Baerbock, Scholz und Co. gemeinsam die Verantwortung tragen, so Alice Weidel. Wie ordnen Sie als Terrorismusexperte so ein Video ein?
Ja, also würde ich mal sagen, nicht überraschend, dass es von dieser Partei und dieser Fraktionsführerin dieser Partei kommt. Aber es ist natürlich klar, dass wir im Zeit des Internets leben. Und wenn die Terroristen jetzt Einwanderung bräuchten, um hier Terroranschläge zu verüben, dann hätten sie ein Problem. Aber wie wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, ist es eben nicht nur Leute, die hierher gekommen sind, sondern auch schon Leute, die hier waren. Wir hatten auch schon 2014, wo das Internet und soziale Medien noch nicht die Rolle gespielt hat, die es jetzt im Moment spielt, eine ganze Reihe, über 1000 Leute aus Deutschland, die Richtung Syrien ausgereist sind. Es waren keine Einwanderer, sondern Auswanderer, aber super harte Terroristen.
Was wollen denn Terroristen? Wollen die eine Polarisierung der Gesellschaft? Was steckt dahinter?
Ja, das ist das Ziel. Also die große Strategie und wenn wir uns angucken, was in den letzten Jahren passiert ist, muss man fast schon ärgerlicherweise zugeben, dass vielleicht die Strategie gar nicht so schlecht ist. Die Strategie ist nicht der direkte Kampf mit dem Westen, sondern den Westen politisch, ökonomisch, sozial immer wieder durch Anschläge zu unterminieren und zu schwächen, damit es sich aus den Konfliktregionen nahe Ostafrika zurückzieht, um dort dann islamische Staaten zu gründen und aus dieser Stärke heraus dann erst die direkte Konfrontation mit den Westen zu suchen. Und ja, wenn ich mir Afghanistan angucke, scheint es so aufgegangen zu sein.
Sie leiten das Counter-Extremism Project. Das ist eine internationale Organisation, die das Ziel verfolgt, der Bedrohung durch extremistische Ideologien entgegenzuwirken. Wie nah sind Sie denn dran an der Politik?
Ja, also der Unterschied zwischen dem Counter-Extremism-Projekt und dem anderen Thinktanks, die es so weltweit gibt, ist, dass wir alle früher bei Regierungen gearbeitet haben, entweder in Europa oder in Nordamerika. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Privatspenden, also ganz bewusst keine Spenden von Firmen oder Regierungen, arbeiten sehr eng mit den Regierungen zusammen, für die wir früher kollektiv oder im Einzelfall gearbeitet haben.
Sie
aber ausschließlich Nordamerika und Europa. Also sehr viel mit der Bundesregierung, mit der britischen Regierung, zum Teil mit der spanischen Regierung. Wir machen jetzt auch die ersten Sachen wieder mit der polnischen Regierung, um drei Dinge zu bearbeiten. Also zunächst mal, wir beschäftigen uns mit ideologisierter Gewalt im ganzen Spektrum, von islamistischem Terrorismus bis hin zum gewaltorientierten Rechtsextremismus und Linksterrorismus und alles, was dazwischen liegt. Um drei Dinge zu machen. Erstens Regulierung Internet, soziale Medien. Wir argumentieren, das ist eine Firma und das ist eine Industrie und die gehört genauso reguliert wie die Auto- oder die chemische Industrie. Wir können ja später nochmal drüber reden, wie das Scheinargument tatsächlich ist, wenn diese Firmen behaupten, sie beschützen die freie Rede. Das zweite ist wir nennen es Prosecution, Rehabilitation and Reintegration of Offenders. Also die helfen, Synergien zu erzielen bei der Anklage, aber auch bei der Rehabilitierung und Integration von terroristischen Straftätern. Und das Dritte ist alles, was mit Terrorismus und Extremismusfinanzierung angeht, sowohl online und offline. Also hier den Regierungen zu helfen, neue Gesetze zu schreiben, Lücken zu füllen, neue Systeme zu etablieren, um effektiver zu werden.
Online sind alle Terroristen allein, das sagt Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler. Können Sie erklären, wie Sie diesen Satz genau meinen?
Ja, also sind wirklich alleine und zwar ganz alleine in zweifacher Hinsicht. Einerseits natürlich haben wir hier in Deutschland, und das ist schon auch ein bisschen die Ausnahme, wenn wir uns Europa angucken, mit Ausnahme natürlich unserer armen österreichischen Kollegen, sehr, sehr enge Beschränkungen, was die Sicherheitsdienste online dürfen. Es geht da um das Erkennen von Kommunikationswegen, das Auswerten großer Datenmenge, der Einsatz von KI, also maschinenintelligenzgestützten Software-Applikationen. Alles das ist in Deutschland extrem beschränkt. Natürlich mit dem Argument, dass wir schon zweimal Diktaturen in diesem Land erlebt haben. Einmal eine braune Diktatur und dann eine rote Diktatur. Und dass Sicherheitsdienste natürlich immer eingehegt gehören. Nachvollziehbar, aber es ist natürlich klar, genau wie das gesamte andere Leben, verlagert sich natürlich auch das terroristische Leben immer mehr in den Online-Bereich. Das heißt, wir müssen unsere Sicherheitsbehörden dann auch dazu befähigen, das adäquat zu erkennen und vielleicht sogar bekämpfen zu können online. Und dazu brauchen sie die Befugnisse. Nur dann können sie die Technik einbauen und nur dann können sie das Personal einstellen. Also es ist jetzt zunächst einmal ein rechtliches Problem, das gehört reformiert.
Dass diese Gratwanderung zwischen Datenschutz und dann Verfolgung natürlich. Welche Daten haben Sie denn? Nehmen Anschläge aufgrund des Internets zu? Wie lässt sich das beziffern?
Also es ist klar, dass die letzten Anschläge der letzten Jahre immer eine Komponente des Internets hatten. Entweder als Kommunikationselement oder als Organisierungselement, also dass sie Anweisungen bekamen oder wie im Solingen-Anschlag, dass darüber die Propaganda verbreitet worden ist. Also das Internet spielt schlicht und ergreifend wie in jedem Leben heutzutage in Deutschland halt eine ganz zentrale Rolle, auch bei der Finanzierung. Und da kommt der zweite Punkt, warum sie alleine sind. Denn diese großen Internetplattformen, die zu den profitabelsten Unternehmungen der Menschheitsgeschichte gehören, erzählen uns weiterhin, sie bekommen das Problem nicht in den Griff. Was einfach schlicht und ergreifend nicht stimmt.
Naja, es gibt hier Versuche. Zum Beispiel soll Illegales nicht verbreitet werden. Das ist die Idee des Digital Services Act. Geht das schon mal in die richtige Richtung? Was sagen Sie?
Ja, aber das Äquivalent wäre die BASF oder eine andere große Chemiefirma bringt ein neues Produkt auf den Markt und darf dann warten, ob irgendwelche Kunden ihr sagen, dass das Produkt die Haut verätzt. Also überall sonst in der Europäischen Union muss eine Firma beweisen, dass ihre Produkte keinen Schaden anrichten, bevor sie auf den Markt dürfen, bei den sozialen Medien, auch bei den Digital Services Act oder Gesetz über digitale Dienste auf Deutsch, müssen die Regierung oder die Nutzer der Plattform sagen, dass sie richtet Schaden an. Das ist für so eine reiche Industrie ziemlich super, weil die dann gar nichts proaktiv machen müssen, obwohl sie die technischen Fähigkeiten dazu hätten, das sofort zu tun, wenn sie sich dafür entscheiden würden.
Also was braucht's? Was sagen Sie, wenn Sie jetzt ein neues Gesetz machen könnten, wie sähe das aus?
Also genau wie alle anderen Regulierungen, alle anderen Industrien in Europa, die Plattformen sind für die Inhalte auf den Plattformen zuständig. Sollten diese Inhalte illegal sein, sollten diese Inhalte Schaden anrichten, dann muss die Plattform mit diesen Inhalten umgehen, entweder ausleiten, also an die Polizei schicken, oder von der Plattform nehmen, so wie es in der Finanzindustrie jeden Tag gemacht wird. Jede einzelne Transaktion von Ihnen oder mir wird überwacht durch die jeweilige Bank oder Finanzinstitut. Und wenn Sie feststellen, wir sind Terrorismusfinanzierer, wir sind Drogenhändler oder wir sind Geldwäscher, dann wird es gemeldet an die Behörden. Genau das Gleiche sollte man aber auch von den sehr viel profitableren Plattformen erwarten.
Wobei Terrorismusfinanzierer, die macht man ja gar nicht so schnell aus. Also eine Hisbollah nennt sich dann mit Menschen für Menschen und man denkt, man spendet vielleicht an eine Hilfsorganisation und weiß gar nicht, dass da ein Terrornetzwerk hintersteckt.
Ja, also ich würde jetzt gerade beim Finanzieren argumentieren, die Drogendealer gehen auch nicht zur Deutschen Bank und sagen, hallo, ich bin der Drogendealer von Südberlin und ich hätte gerne einen Account, sondern die versuchen es natürlich auch zu verschleiern, genau wie die Terrorismusfinanzierer. Was klar ist, ist, dass wir in Europa, auch in Deutschland, die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus noch nicht wirklich als zentrale Aufgabe erkannt haben. Denn wenn gerade über große Gruppen wir reden, wie Hisbollah, wie Hamas oder der Islamische Staat oder Al-Qaida, bei solchen enormen Organisationen brauchen sie Geld, um die Show auf der Bühne zu halten. Und wenn es uns gelingen würde, dieses Geld besser zu stören oder sogar zum Teil wegzunehmen, dann hätten wir es sehr viel einfacher.
Um Terroristen auf die Spur zu kommen, lassen sich da beispielsweise Zahlungen an Terrornetzwerke zurückverfolgen. Wir sprechen über die Finanzierung des Terrorismus.
Ja, also was man verstehen muss, es gibt drei Systeme, wie Terrorismus finanziert wird. Das hat damit zu tun, wie Terrorismus gemacht wird. Also die Struktur determiniert, wie man sich finanziert. Also Gruppen, die sehr hierarchisch organisiert sind und Gebiet beherrschen, wie die Hisbollah oder die Hamas bis Oktober, brauchen enorme Geldsummen. Und deswegen haben die sehr viele Einkommensströme bei der Hisbollah, inklusive übrigens Drogenhandel, die sehr große Summen im Jahr generieren. Dazu müssen sie über die normalen Banken gehen, auch im Libanon. Und dann wiederum Straßen zu bezahlen, Kämpfe zu bezahlen, Raketen zu bauen. Und dann gibt es Netzwerkgruppen wie die Islamische Staat und Al-Qaida. Da müssen sie praktisch nur die Kämpfer bezahlen. Ja, das ist auch viel Geld, weil sie viele Kämpfer haben und Waffen kaufen müssen. Aber da ist eben alles dezentral. Also in Westafrika verdient Al-Qaida anders Geld wie der Islamische Staat in Afghanistan. Ja. Und das dritte Modell sind diese Einzeltäter wie Solingen, wo sie praktisch gar kein Geld brauchen. Ja, der Typ hat ein Messer im einen Supermarkt gekauft. Also da brauchen sie keine Finanzmittel.
Wie ist denn überhaupt die Definition von Extremismusfinanzierung? Steht das im Strafgesetzbuch?
Nein, es steht was über Terrorismusfinanzierung. Das ist auch noch relativ komplex formuliert im Strafgesetzbuch. Also Sie müssen praktisch nicht nur Geld für eine Terrororganisation sammeln, sondern Sie müssen es auch noch für einen bestimmten Zweck der Terrororganisation sammeln. Extremismusfinanzierung ist so ein Begriff, der eigentlich nur durchs Bundesverfassungsschutzgesetz definiert ist, weil dort in Paragraph 3 definiert ist, was ein Extremist ist. Jemand oder eine Gruppe, die nachhaltig und organisiert an der Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also den ersten paar Paragraphen, ja. Freie Wahlen, Gleichheit, Menschenwürde und so weiter arbeiten.
Schwierig. Also Verfassungsschutz und Finanzfragen hängen da ganz eng miteinander zusammen. Wie lassen sich denn zum Beispiel dann die Rekrutierungstaktiken der Terrornetzwerke im Internet aufhalten? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ja, wir müssten eigentlich auch als Gesellschaft schlicht und ergreifend nicht nur bei den Sicherheitsbehörden, sondern auch bei der Deradikalisierung und bei der Prävention von Extremismus ein viel stärkeres Online-Element haben. Auch da, vielleicht sind die Extremisten dann so halb alleine. Natürlich gibt es Ansätze, dass man eben auch versucht, im Internet Gegenrede, Aufklärung zu betreiben. Aber da spielen uns die Plattformen natürlich wiederum entgegen, weil der Algorithmus, dem geht es nur darum, dass hier die Inhalte, die Leute auf der Plattform halten, länger, die sich mit Inhalt beschäftigen. Und da, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, alles, was Hass, Spaltung,
das
Aufregung ist viel, viel, viel mehr verbreitet, wie etwas, was Gegenrede ist.
Nur gerade diese Finanzierung von Terrorismus ist ja so ein wichtiges Thema. Erfährt dieses Thema die öffentliche Aufmerksamkeit, die es braucht?
Nein, das ist immer wieder so ein Nachgedanke, leider, leider. Obwohl natürlich für uns, gerade auch hier in Deutschland, wenn es um die internationale Bekämpfung des Terrorismus geht, ein Beitrag wirklich wäre, weil wir sind ein ganz wichtiger Wirtschaftsraum in Europa. Deshalb haben wir natürlich auch Versuche von Terrororganisationen, von Hamas bis Al-Qaida und dem Islamischen Staat, immer wieder auch Giergelder zu generieren. Wenn wir es wirklich ernst meinen mit Terrorismusfinanzierungsverhinderung, dann gibt es dort so Möglichkeiten, da müssen ein paar Gesetze angepasst werden, da muss mehr Aufmerksamkeit dem Thema gemäht werden, aber es ist machbar. Und es wäre eigentlich ein, in Anführungszeichen, sehr friedlicher Beitrag, den wir relativ effektiv auch leisten können. Aber es hat nie die politische Aufmerksamkeit erfahren, die es eigentlich verdient, das Thema.
Weil auch da die Klicks dann nicht generiert werden. Das ist Ihre Theorie.
Ja, das ist technisch, das ist langweilig. Dann geht es natürlich irgendwie so um Bargeldobergrenzen. Dann bricht wieder die Panik aus, dass die Freiheit endet, wenn ich nicht mehr als 10.000 Euro in bar mit dir rumtragen kann. Ich frage mich, wer in Deutschland überhaupt so viel Geld hat, dass er 10.000 Euro, mehr als 10.000 Euro in bar mit sich rumträgt. Also das ist so eine seltsame Debatte. Ich habe nie wirklich rausgefunden, warum das so schwierig war. Weil es ist über alle Regierungen, alle Koalitionen immer wieder ein sehr schwierig und nur langsam voranschreitendes Prozess gewesen, hier Terrorismusfinanzierungsabwehr besser zu machen.
Wir wollen darüber sprechen, welche Rolle die Asyldebatte dabei spielt. Die Abschiebungen zum Beispiel nach Afghanistan. Spielen die eine Rolle bei der Terrorismusbekämpfung?
Also zunächst mal muss man schlicht und ergreifend zugeben, dass es ein wichtiges politisches Thema ist. Das ist einfach nicht zu umgehen als Thema. Aber wenn ich jetzt rein aus der Sicherheitsperspektive mir ansehe, was ist für die innere Sicherheit nachhaltiger, einen Terroristen nach Afghanistan abzuschieben, Afghanistan, das durch die Taliban beherrscht wird, die Al-Qaida schützen, oder einen Terroristen hier dem deutschen Strafvollzug zu überführen und dann zu versuchen zu deradikalisieren, während er im Gefängnis sitzt und danach, dann würde ich sagen, ist die zweite Option die bessere. Natürlich ist klar, politisch ist im Moment das Argument ein anderes, aber wenn es um Abschiebungen in Gebiete geht, die schon durch Islamisten beherrscht werden, dann führen wir diesen Gruppierungen Leute zu, die sich in Deutschland auskennen, die Deutsch können, die vielleicht sogar irgendwelche Identitätsdokumente für Deutschland haben. Und diese Gruppierungen haben alle immer ultimativ auch das Ziel, uns wieder anzugreifen. Auch die Taliban, obwohl sie nicht offiziell hier irgendwie internationalen Terrorismus machen wollen, beschützen Al-Qaida genauso, wie sie in den 90er Jahren gemacht hat. Und die wollen internationale Anschläge verüben. Also insofern, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Abschieben in Länder, wo es eben keine Konfliktgebiete gibt, absolut muss sein. Es gibt das Dublin-Protokoll und eigentlich müssen wir hier gar nicht so viele Asylantenprozesse führen, weil die Außengrenzen dafür zuständig sind.
Ja, schauen wir mal auf die Politik, die Sie gerade angesprochen haben. Also auf eine erste Afghanistan-Abschiebung im August folgten erstmal keine weiteren, obwohl Innenministerin Faeser das versprochen hatte. Das ließ dann ja auch den Verdacht zu, es folgten dann die Wahlen ja Sachsen, Thüringen, Brandenburg, dass es damit zu tun hatte. Also welches Bild wird da erzeugt?
Ja, also ich würde eben schon auch raten, nicht allzu große Versprechungen zu machen. Erstens, wir leben in einem Rechtsstaat, das heißt, bei Abschiebungen haben auch Gerichte etwas mitzureden. Afghanistan jetzt als sicheren Rückkehrstaat zu bezeichnen, ist nur insofern richtig, dass die Gewalt nach unten gegangen ist, seit die Taliban die Macht übernommen haben zu August 2021, was auch damit zusammenhängt, dass die Gewalt bis August 2021 zu absoluten überwiegenden Mehrheit von den Taliban ausging. Also der Gewinner hat jetzt eben schlicht und ergreifend keine Gewalt mehr gegen sich selbst ausgeübt seither. Aber das heißt nicht, dass die afghanischen Taliban in irgendeiner Art und Weise anders sind, als die Taliban Ende der 90er Jahren waren, weil es die gleichen Personen sind. Wir reden nicht über die gleiche Bewegung, wir reden über die gleichen Personen, die zurückgekehrt sind in die gleichen Posten, die sie schon damals, als sie Osama Bin Laden geschützt haben, innehatten.
Bleiben wir nochmal bei uns in Deutschland. Also immer noch scheitert insgesamt mehr als jede zweite geplante Rückführung. Hat das denn Einfluss auf das Sicherheitsempfinden hier?
Sicherlich schon, aber das hat auch damit zu tun, dass wir es uns bei der Rückführung extremst administrativ kompliziert machen. Also während auf Bundesebene Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über Asylanträge entschieden wird, sind die Kommunen für die Abschiebung zuständig. Das heißt, es ist gar nicht wirklich direkt aus Berlin oder von der Bundesregierung steuerbar, wer viel, wie viel und wohin abgeschoben wird. Und das ist auch wichtig, immer wieder zu verstehen, wenn es darum geht, zu sagen, Leute sollen zurückgehen nach Syrien. Wir wollen auch Straftäter nach Syrien jetzt dann abschieben. Wer braucht eine Regierung, die aufnahmewillig ist und mit dem man einen Vertrag schließen muss? Nur so funktioniert's.
Wie groß ist denn eigentlich der Anteil von Terroristen, die sich von einem Terrornetzwerk abwenden? Welche Zahlen haben Sie da?
Also hier ist die gute Nachricht, die Leute, die wirklich gefährlich werden, also was auch als administrative Kategorie der Gefährder immer wieder in der Presse steht, ist wirklich sehr viel geringer als die Leute, die mit der Ideologie sympathisieren. Na und Gefährder jetzt zu deradikalisieren, das wird sehr schwierig, weil ein Gefährder, so ist es auch definiert, ist eine Person, die jederzeit bereit ist, Gewalt auszuüben für ihre ideologischen Ziele. Aber das Sympathieumfeld, das Unterstützerumfeld, da kann man sehr, sehr viel machen.
Zum Beispiel?
Und ohne Unterstützung, indem man schlicht und ergreifend Leuten anbietet, eine andere Lebensvorstellung. Also das Gute, in Anführungszeichen, von extremistischen Ideologien, das ist ganz egal aus welcher Kategorie, ist, dass das Leben sehr einfach wird. Es gibt nur noch gut, richtig, schwarz-weiß, nein, ja. Man muss sich keine Gedanken mehr machen, man muss einfach nur noch Regeln befolgen. Schränkt die persönliche Freiheit 100% ein, aber reduziert die komplexen Sachverhalte eines Lebens in einer modernen Gesellschaft. Das ist der Vorteil. Aber es ist auch klar, dass da natürlich das Leben ein sehr düsteres wird, ja, weil man sich unglaublich viel von Feinden umgeben sieht, überall.
Nur da wieder rauszukommen, was ist der Weg? Das ist ja auch Teil Ihrer Organisation, Sie haben sich das zur Aufgabe gemacht.
Es geht um, wenn wir es mal unterscheiden, also Terroristen, die aus Konfliktregionen kommen, brauchen auch erstmal Traumabehandlung. Also das Leben in Idlib unter dem IS oder in Gaza unter Hamas war dramatisch. Gewalt als Konfliktlösungsmechanismus stresst unglaublich und verursacht wirklich ernsthafte, tiefgreifende Wunden, gerade auch wenn man es in der Jugend erlebt. Also das ist ein Teil und dann geht es darum zu sagen, okay, ist das Leben wirklich so schwarz und weiß und gibt es nicht eine Möglichkeit, zum Beispiel Deutscher und Afghane zu sein, Muslim und Demokrat zu sein? Das geht, aber man muss eben da ein gewisses Maß an Komplexität erkennen und aushalten und auch wertschätzen können.
Wie erfolgreich ist das denn? Man würde ja automatisch denken, na, es scheitert schon daran, dass wir gar nicht so viele Psychologinnen und Psychologen haben.
Ja, das ist die große Debatte über Obergrenzen, ja, die absolut gerechtfertigt ist. Rechtlich natürlich schwer umsetzbar, weil das Asylrecht aus der Erfahrung der deutschen Geschichte sagt, wer verfolgt wird aus politischen, religiösen Gründen im Ausland, darf hier in Deutschland Schutz suchen. Es gab viele, die vor Deutschland Schutz versucht haben zu suchen im Zweiten Weltkrieg. Wir müssen es besser machen. Also insofern kann es natürlich rechtlich keine Obergrenze geben. Aber es muss allen klar sein, dass wir mehr Betreuung von Flüchtlingen, auch nachhaltige Erziehung, Erklären von Demokratie brauchen, weil die Leute nicht nur physisch hier ankommen müssen, Deutsch lernen müssen und einen Pass oder eine Aufenthaltsgenehmigung hier brauchen, sondern eben auch in der Demokratie ankommen müssen. Ahmad Mansur hat da relativ viel Arbeit auch schon in der Vergangenheit immer gemacht und weist immer wieder darauf hin, es genügt nicht, einen Deutschkurs zu haben. Es geht auch darum, Leuten Demokratie zu erklären und die Vorteile zu erklären.
Es gab diesen Begriff oder gibt diesen Begriff von fordern und fördern. Wie könnte das aussehen?
Ja, also das war eigentlich eine Sache, die man schon bei der großen Zahl von Flüchtlingen, die 2015 ins Land gekommen sind, hätte entscheiden müssen. Wir sind immer noch in einem System, das davon ausgeht, dass so ein paar hundert Leute, vielleicht ein paar tausend Leute pro Jahr nach Deutschland kommen. Und da ist das Argument, die sollen erstmal Deutsch lernen, die brauchen eine Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung. Das dauert alles Zeit. 2 Jahre keine Arbeitserlaubnis. Nicht ideal. Argument ist natürlich, wenn man Leuten ohne Ausbildung und ohne ausreichende Deutschkenntnisse sofort eine Arbeitserlaubnis gibt, dann können die natürlich nicht das Gleiche verdienen wie jemand, der hier schon jahrelang arbeitet. Und deshalb würde es möglicherweise Druck auf die aufs Lohnniveau geben. Aber klar ist auch, wenn ich Leute, die ja zum Teil auch gebildet sind oder eine Karriere in ihrem Land hatten, gerade wenn wir über Syrer reden oder Iraner, die hierher kommen, das sind ja nicht die Ärmsten der Ärmsten des Landes, sondern das sind Leute, die sich leisten überhaupt können, die Schlepper zu bezahlen, damit sie nach Europa kommen. Wenn ich die 2 Jahre lang rumsitzen lasse, ohne dass sie was Produktives machen können, dient es nicht der Eingliederung.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch erstmal in SWR1 Leute und Ihre Arbeit, Hans-Jakob Schindler.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.